Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Am Mikrofon heute wieder Mirko und ich habe euch Aufnahmen mitgebracht, beziehungsweise eine Aufnahme vom Jahrestag, von der Jahrestagung, besser gesagt der Jahrestagung des Bundesverbands Psychiatrie Erfahrener, die im zweiten Oktoberwochenende stattfand, und zwar in Kassel, wie schon die Jahre zuvor. Kann man sich merken, zweites Wochenende im Oktober in Kassel, zumindest wird das 2016 wieder so sein. Die Tagung dieses Jahr stand unter dem Motto »Papier ist geduldig, Gesetz und Wirklichkeit«, und wir hatten zwei Vorträge zum Thema Forensik. Einmal Ulrich Lewe, ein Psychologe im Ruhestand, der auch jahrelang in der forensischen Psychiatrie gearbeitet hat. Und den Herrn Dr. Strate, Rechtsanwalt. Er hat ein Buch geschrieben, Der Fall Mollert. Er hat als Anwalt Herrn Mollert vertreten, Der Fall Mollert vom Versagen der Justiz und Psychiatrie. Und genau Herrn Strate, also den Vortrag von Herrn Strate, haben wir aufgenommen. Und den können wir euch heute zu Gehör bringen. Bevor wir allerdings zu dem Vortrag von Gerhard Strate kommen, jetzt ein Stück Musik. Adrian Pierce mit Psychotherapist. Das Stück habe ich gefunden auf dem Podsafe Music Network, das leider zurzeit nicht erreichbar ist. Falls ihr gute Musik wisst, GEMA-frei Künstler hier aus der Region, die noch nicht unter Vertrag sind bei einer Verwertungsgesellschaft, informiert uns unter Vielfalter CO Gruppenradio im Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg, per E-Mail vielfalter@rdl.de oder telefonisch könnt ihr eine Nachricht hinterlassen unter der Telefonnummer 0761 384 8380. Falls ihr eine Festnetznummer angibt, rufen wir auch gerne zurück. You sound flat, thought you would be tuned, thought you would be sweet, but you're salt in my wound. You act there. I thought you would be wise. Look like truth, all wrapped up in lies. Thought you would be kind. You've been cruel. I bet you would be an exception to the rule. You don't even have a vice. Too busy giving advice. You don't have time for love because you're too busy looking down from above. But it's not your fault, and I will tell you why. I cut you down because my expectations are too high. I had a dream last night. Your lips by mine for the last time had been kissed. Analyze that one, Mr. Psycho Therapist. Well, I would have a baby if I wanted a boy. I would have a baby, yeah, if I wanted little joy. Haven't been around much, so I played out your part. Does not seem fair, but some things end before they start. And you don't even have a vice. You're too busy giving advice. And you don't have time for love.
resent you, 'cause you know more than you should know. And I had a dream last night, your lips by mine for the last time we've been kissed. And I had a dream last night, I walked out of your life and I was not missed. And I had a dream last night, no matter what I offered, you couldn't resist it.
Adrian Pierce mit Psychotherapist, und dass Psychotherapie und Forensik nicht unbedingt so viel miteinander gemeinsam haben, das konnte unter anderem auch Gustl Mollat erfahren, der über 7 Jahre in der Forensik einsaß, bis er dank eines großen Unterstützerkreises und auch dank eines gewonnenen Prozesses dann wieder freikam. Der Anwalt Gerhard Strate hat mit diesem Fall zu tun gehabt und er war zu Gast bei der Jahrestagung des Bundesverband Psychiatrieerfahrener jetzt am 10. Oktober in Kassel. Er hatte eingangs natürlich einige Dankesworte, er war froh, von uns eingeladen worden zu sein, fand es auch beachtlich, dass auch das Bundesverfassungsgericht bei Fragen zum Thema den Bundesverband um Stellungnahmen bittet und hat dann erstmal erklärt, warum er es nicht geschafft hat, einen eigenen Vortrag auszuarbeiten, wie er das eigentlich gerne gemacht hätte, um dann einige Passagen oder mehrere Passagen aus seinem Buch vorzulesen, Kommentare dazu zu machen. 20 Minuten ist nicht so viel Zeit und in diesen 20 Minuten hat er uns doch einiges rübergebracht. Gerhard Strate am 10.10. in Kassel.
Ich hatte eigentlich vor, noch ein richtig gründlich ausgearbeitetes Referat hier zu präsentieren. Das war mir leider nicht möglich, weil ich am Mittwoch plötzlich die Mitteilung bekam von einem Mandanten, dass seine Ehefrau verhaftet worden ist. Ich hatte vorher diese Sache schon 10 Tage lang bearbeitet. Der Haftrichter hatte den Erlass eines Haftbefehls abgelehnt. Aber die bayerische Justiz ist manchmal schon recht merkwürdig. In dem Fall war es so, dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt hat gegen die Entscheidung des Haftrichters. Und plötzlich kam am Mittwoch ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Ist im Grunde eine kleine Messerstecherei auf dem Oktoberfest, aber die Staatsanwaltschaft hing das ganz hoch auf, also unser Oktoberfest darf niemand stören, selbst wenn er sonst wie rassistisch beleidigt wird und auch körperlich angegriffen wird, da darf man sich nicht wehren, da gilt nicht der Notwehrparagraf. Aber gerade diese Auseinandersetzung vom Oktoberfest zeigte mir auch, wie absurd zum Teil die Gesetzeslage ist. Denn da haben ganz normale, gesunde aufeinander eingewirkt. Wenn man sich den Paragraphen 63 des Strafgesetzbuches anschaut, versteht man nicht, weshalb eigentlich nur die psychisch Gefährdeten möglicherweise ihrerseits zur Gefährdung der Gesellschaft beitragen können. Ich denke, dass die sogenannten Gesunden in der Regel viel gefährlicher sind. Das Ganze hat mich jetzt 2,5 Tage gekostet. Ich bin auch unter recht schwierigen Umständen gestern Abend noch hier angereist. Unter diesen Voraussetzungen ist es mir leider nicht möglich gewesen, jetzt Ihnen ein fein ausgearbeitetes Referat zu präsentieren. Ich hatte mir ersatzweise gedacht, was auch gelegentlich ganz gut ankommt, dass ich Ihnen 1-2 Passagen aus meinem Buch vorlese. Also, ich beginne jetzt mal bei Seite 62 des Buches. Wer schon einmal versucht hat, einen Soßenfleck dezent von seiner Krawatte zu entfernen, wird das Phänomen kennen. Beharrliches Reiben vergrößert das Malheur unweigerlich. Selbst die Verwendung von Wasser und Seife führt nicht zum gewünschten Erfolg. Am Ende aller Bemühungen steht im schlimmsten Fall die Entsorgung der Krawatte. Was der Kleidung die Bratensoße ist, stellt für den Angeklagten im deutschen Strafprozess die forensische Psychiatrie dar. Wer einmal mit ihrem Zehenkleister in Berührung kommt, wird diesen Makel definitiv nie mehr los. Dabei zeichnen weder Wesen noch Inhalt der forensischen Psychiatrie sie als ein zu den Wissenschaften gehöriges Metier aus. Aufgrund ihres amorphen Wesens fungiert sie ohne wirksame Abgrenzung irgendwo zwischen Medizin, Justiz und Vollzug, ohne auch nur in einem der drei Bereiche ihre absonderlichen Verheißungen wirklich einlösen zu können. Klebrige Sprachfäden, zweifelhafte Psychopharmaka mit schwersten Nebenwirkungen sowie die optionale Anwendung von körperlichem Zwang lassen sie die forensische Psychiatrie allenfalls als eine Schmuddelecke der Medizin erscheinen. Zwar ist auch die Jurisprudenz keine echte Wissenschaft, aber sie untersteht immerhin dem Gesetz und hat bestimmte Regeln, es zu interpretieren. Der unmittelbare Einfluss, den forensisch-psychiatrische Gutachten auf Gerichtsentscheidungen ausüben, sollte die Gesellschaft hellhörig machen. Liegt dem Gericht die Aussage eines Sachverständigen vor, geschieht es höchst selten, dass es gegen den gutachtlichen Rat entscheidet oder die Ausführung zumindest kritisch hinterfragt. Auch der Maßregelvollzug selbst ist ein konturloses Gebilde, das offiziell zwar nicht im Strafvollzug, sondern angeblicher Therapie gilt, von manchen Betroffenen jedoch als weitaus schlimmer erlebt wird, denn eine Gefängnisstrafe. Ebenfalls wenig vertrauenerweckend sind die offensichtlichen Omnipotenzfantasien vieler Apologeten der forensischen Psychiatrie, die von sich und ihrer Profession derart eingenommen sind, dass sie sich eigentlich selbst das Gefangensein in einem geschlossenen Warnsystem diagnostizieren müssten. Da sie das im Grunde ihres Herzens mehrheitlich wissen, ist das Aufheulen in der Branche groß, wenn man das Menschenbild zu hinterfragen wagt, das hinter diesem Denkgebäude steht. Am Beispiel des vieljährigen Psychiatrie-Martyriums von Gustl Mollat will ich dennoch versuchen, die Gesetzmäßigkeiten einer Branche zu durchleuchten, deren Wirken nicht nur fragwürdig, sondern mit einem modernen Rechtsstaat unvereinbar ist. Die Arbeitsergebnisse der forensischen Psychiatrie erfüllen mehrheitlich nicht ansatzweise die Mindestanforderungen, die man an jedes andere Beweismittel stellen würde, sondern spinnen ihre Opfer in ein dichtes Gewirk aus halbgaren Mutmaßungen und übergriffigen Feststellungen ein. Hierzu bedienen sich psychiatrische Gutachter nahezu beliebiger Anknüpfungstatsachen. Ein in Wut geschriebener Brief, verfasst in unterschiedlicher Schriftgröße, eine merkwürdige Begebenheit in der Jugend, ein biografischer Bruch. Fast jeder willkürlich gewählte Ausschnitt eines Menschenlebens kann eine Anknüpfungstatsache darstellen, die im Einzelnen gar nicht bedeutsam sein muss, in der Summe jedoch zum spitzen Stift wird, der dem Psychiater zur Zeichnung eines bizarren Persönlichkeitsbildes dient. Damit treffen seine Feststellungen den Menschen dort, wo er am verletzlichsten ist, in seinem innersten Wesenskern. Gleichzeitig vernebelt ein forensisch-psychiatrisches Gutachten nicht selten den Blick des Gerichts auf eine seiner wichtigsten Aufgaben, nämlich den sauberen, zweifelsfreien Tatnachweis. Einen Menschen zwischen psychiatrischen Nebelwänden ganz legal verschwinden zu lassen, ist erschreckend einfach. Werden die Weichen in der richtigen Weise gestellt, ist die Abwärtsschiene vorgezeichnet und ein Entrinnen kaum noch möglich. Was immer der Unglückliche unter diesem Vorzeichen sagt, wird durch die Brille seiner einmal diagnostizierten Verrücktheit betrachtet und allenfalls mit einem wohlwollenden Therapeutenlächeln zur Kenntnis genommen. Wirklich zuhören wird ihm nur noch der nächste Gutachter zwecks Gewinnung weiterer Anknüpfungstatsachen für die nächste Anhörung bei der zuständigen Strafvollstreckungskammer. Vermeidet der Betroffene aus diesem Grund, mit dem Gutachter zu sprechen, stellt diese mangelnde Bereitschaft zur Mitwirkung eine Anknüpfungstatsache für sich dar, denn mangelnde Krankheitseinsicht ist der direkte Weg zur Verlängerung der Unterbringung um ein weiteres Jahr. Neue Webfäden also, die das Fangnetz immer dichter werden lassen. Die Folge ist, dass für die beteiligten Gutachter, Richter und Staatsanwälte die Frage nach der Schwere der Anlasstat in der Praxis immer mehr in den Hintergrund tritt. Wer krank ist und keine Einsicht in seine Krankheit hat, wird offenbar immer kränker. Auch die Fragen nach der Validität der Gefährlichkeitsprognose und der Verhältnismäßigkeit der Unterbringungsdauer stellen sich dann in der Praxis gar nicht mehr. Es gibt für den Untergebrachten kein Entkommen. Wie viele Menschen in unserem Rechtsstaat aufgrund leichter oder mittelschwerer Straftaten oder gar Falschbeschuldigungen auf unbestimmte Zeit im Maßregelvollzug sitzen, kann an dieser Stelle nur vermutet werden. Klar ist, dass es noch weitere Mollats gibt, die im Bermuda-Dreieck zwischen Justiz, Forensik und mangelnden Außenkontakten einen verzweifelten Kampf führen. Davon gibt die große Zahl entsprechender Briefe ein beredtes Zeugnis, die ich im Rahmen meiner Befassung mit dem Fall von Gustl Mollat erhielt. Jedes Schreiben Beleg eines menschlichen Dramas. Viele dieser Geschichten mögen so scheinbar harmlos ihren Anfang genommen haben, wie die von Mollat selbst, an deren Beginn zwei Frauen miteinander Kaffee tranken. Also die Ehefrau von Mollat hatte eine Kundin bei der Hypovereinsbank, die bei der Klinik am Europakanal, so heißt es so schön, also in der psychiatrischen Abteilung tätig war. Und Frau Mollat berichtete ihr, dass ihr Mann ja immer komischer werde. Der sitze jetzt immer schon tagsüber bei herabgelassenen Rollläden. Und sie, Frau Mollat, müsse jetzt regelmäßig vom Bügelbrett das Frühstück nehmen. Und ähnliche Geschichten erzählte sie der Ärztin und die Ärztin kam dann gleich raus mit einer ärztlichen Stellungnahme, die eine nervenheilkundliche Abklärung bei Mollat dringend empfahl. Und mit dieser gutachterlichen Stellungnahme, die alleine gestützt war auf eine sogenannte Fremdanamnese, wandte sich dann gleich die Anwältin von Herrn Mollat direkt an das Amtsgericht. Da war nämlich gerade ein kleiner Prozess wegen einer kleinen Körperverletzung. Und der Richter war dann so beeindruckt von dieser ärztlichen Stellungnahme, die dann auch dort den Briefkopf der Klinik am Europakanal hatte, dass er sofort gar nicht mehr die Beweisaufnahme groß stattfinden ließ, sondern sofort die Einweisung Mollats erstmal zur Beobachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus empfahl. Hier war dann noch vorgelagert erstmal die Aufforderung, sich psychiatrisch begutachten zu lassen. Da weigerte sich Mollat und daraufhin gab es dann die vorläufige Unterbringung. Das ist aber, wäre eine Geschichte, die könnte ich dann jetzt weitere zwei Stunden lang erzählen. Das will ich jetzt nicht tun. Ich möchte zunächst einmal den vortragenden Teil, wir haben jetzt aber erst um 9:30, da sollte ich ja erst beginnen, aber die Grußworte waren...
Dafür haben Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit.
Ja, dann lese ich Ihnen noch ein kleines anderes Kapitel vor. Ja. Das ist das Schlusskapitel meines psychiatrischen Teiles in dem Buch. Danach kommt dann noch die Darstellung des Prozesses selbst. Dieses Schlusskapitel heißt einige Schlussbemerkungen zur forensischen Psychiatrie. Der Fall des Gustl Mollat sei eine Lackmusprobe für die forensische Psychiatrie, heißt es in der Presseinformation Nummer 19 der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN. Also das ist eine Gesellschaft, das ist völlig absurd, die tagen immer einmal im Jahr im Internationalen Kongresszentrum in Berlin. Das ist eine große Tagungsstätte und da sie sind irgendwie aus Gründen der Compliance gehalten, auch die Spenden auszuweisen, die ihnen zukommen zur Veranstaltung dieser jährlich stattfindenden Tagung. Im Schnitt liegen die Spenden immer so bei 600.000 bis 800.000. Das sind aber keine Privatleute, die da spenden, sondern das ist die Pharmaindustrie. Und man muss sich mal vorstellen, stellen Sie vor, Sie würden jetzt hier 600.000 Euro verbraten für Ihre Tage. Was würden Sie damit alles anfangen? Sie wüssten es gar nicht, was Sie mit dem Geld anfangen sollten. Aber die Psychiater wissen das. Und es ist dann auch so, dass dort immer regelmäßig einmal der offizielle, sogenannte wissenschaftliche Teil stattfindet. Daneben gibt es dann aber immer noch so eine Parallelwelt, wo dann auch die Pharmakonzerne bzw. die Pharmaunternehmen ihre neuesten Forschungsergebnisse vortragen und anpreisen. Und das lassen sich dann in der Tat 600.000 Euro kosten. Also die DGPPN. Ich habe allerdings auch war gespannt, wie die eigentlich auf mein Buch reagieren. Es war natürlich so, also einer der Wissenschaftler, der hier auch eine wesentliche Rolle spielt, Herr Pfefflin, das war der Einzige, der darüber nachgedacht hatte, sein Urheberrecht an seinem Gutachten geltend zu machen. Da sprang er allerdings schon wieder ziemlich schnell ab, weil der Anwalt ihm dann wohl sagte, Strate ist renitent und wenn wir das ausfechten, könnte das vielleicht etwas ärgerlich werden. Ansonsten hat sich von den Psychiatern, die hier, das sind ja alles Großpropheten, auch Professor Kröber aus Berlin, Leiter des Lehrstuhls dort bei der Charité, offiziell sind die alle, die haben sich nie gemeldet. Also Kröber hat nur dem Gerd Postel, der ihn mal frech angeschrieben hat, mitgeteilt, dieses Buch, ach, das werde doch, also das könne Strate doch vergessen, also das wäre doch ein, wie heißt es nochmal, ein Buch, was liegen bleibt, jedenfalls, das wäre kein Renner. Ja, ja, genau. Und der Dr. Leipziger in Bayreuth hat sich auch nicht gemeldet. Also sind hier alle mit Namen benannt. Und ich hatte mir gedacht, das ist doch eigentlich mal ganz richtig. Es gibt ja so Krimi-Autoren wie Ebert, wie heißt er nicht Ebert, Ferdinand von Schirach. Bei dem soll das alles, was er dort beschreibt, auch auf persönlichen Erlebnissen als Strafverteidiger beruhen. Ich habe ihn allerdings als Strafverteidiger nie erlebt. Und alles, was er dort beschreibt, ist anonymisiert. Ich habe mir gedacht, das sind ja alles erwachsene Menschen, die hier agiert haben. Für sie war das alles Alltag, aber für Mollert war das Schicksal. Und jeder soll doch wissen, welche Verantwortung er trägt. Und deshalb habe ich sie auch alle mit Namen genannt. Bis heute hat sich noch keiner gemeldet. Dass nur der Datenschutzbeauftragte in Hamburg. Zunächst haben sie, weil ich auch Dokumente aus dem Prozess veröffentlicht habe, ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet, wegen Verstoßes gegen § 353d des Strafgesetzbuches. Das ist Veröffentlichung von Dokumenten aus Gerichtsverfahren, sofern sie noch nicht in öffentlicher Hauptverhandlung diskutiert worden sind. Diese Vorschrift traf aber nicht so genau, weil die Dokumente, die ich veröffentlicht hatte, waren alle aus einem rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren. Da gab es nichts mehr öffentlich zu erörtern. Wir hatten natürlich angestrebt eine Wiederaufnahme, sodass, sobald die Wiederaufnahme dann angeordnet ist, dann wieder auch ein öffentliches Verfahren stattfindet. Aber in dieser Vorstufe war es mir nicht verboten, diese ganzen Dokumente zu veröffentlichen. Nur es hat halt bisher noch keiner gemacht. Und wir haben sie dann alle ins Internet gesetzt. Das war dann manchmal verhängnisvoll. Also eine Staatsanwältin, die eine Strafanzeige von mir bearbeitete in Augsburg. Augsburg ist in Bayern das Schlimmste. Also die Staatsanwältin hatte dann auch noch den wunderbaren Namen Frau Dr. Eisenbart. Da hatten wir leider vergessen jetzt. Ich habe zumindest die Telefonnummern, die Durchwahlen, dann immer etwas geschwärzt, damit da es gibt ja wirklich die Idiotendichte unserer Bevölkerung ist ja sehr groß und das sind auch überwiegend die gesunden Idioten. Die fangen dann alle an gleich zu telefonieren und Frau Dr. Eisenbach bekam leider dann auch sicherlich Dutzende von Anrufen, weil wir dort ausnahmsweise vergessen hatten, die Durchwahl. Die Durchwahl zu schwärzen, aber ich glaube, sie wird es überstanden haben. Als ich dann, ich brachte dann die Strafanzeige wegen schwerer Freiheitsberaubung, dann in die weitere Beschwerde erst zum Generalstaatsanwalt in München. Da hatte ich auch keinen Erfolg, obwohl der Generalstaatsanwalt schon etwas klüger geantwortet hatte als die Staatsanwältin in Augsburg. Schließlich brachte ich das in dem Rahmen eines Klageerzwingungsverfahrens. Da bin ich quasi selber Strafverfolger und versuche jetzt über ein Gericht zu erreichen, dass Strafverfolgung stattfindet. Da hat dann das Oberlandesgericht München mein Klagerzwingungsgesuch zurückgewiesen, aber mit einer ganz bemerkenswerten Begründung. Meine Strafanzeige der schweren Freiheitsberaubung, Rechtsbeugung ging nicht mehr, weil Rechtsbeugung sehr schnell verjährt, aber schwere Freiheitsberaubung war noch möglich. Die wurde zurückgewiesen, obwohl sie sich stützen konnte auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die leider in den Kommentaren verschwiegen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich im Oktober 2001 entschieden, dass niemand in die vorläufige Unterbringung zur Beobachtung kommen darf, wenn er gar nicht bereit ist, überhaupt zu kooperieren, also sich explorieren zu lassen. Das war hier bei Mollat auch der Fall, aber nichtsdestotrotz wurde er dann zur Beobachtung untergebracht und dann haben die, hat er zwar nicht kooperiert, aber sie haben dann beobachtet, wie er sich verhält. Also, und das war natürlich bizarr. Also er bestand darauf, nicht jetzt die parfümierte Seife dort aus der Psychiatrie zu benutzen, sondern bestand auf Kernseife. Des Weiteren wurde er auch nachts beobachtet, dass er in Unterhosen über den Flur läuft. Auch das wurde notiert, das darf nicht sein. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Der Mollat war quasi auf der Straße verhaftet worden, hatte keine Gelegenheit, seine Klamotten beziehungsweise nicht so noch ein Päckchen zu machen, wo er Klamotten zum Umkleiden mit dabei hatte, sodass er seine Wäsche dann halt gewaschen hat, nicht? Und dann lief er zeitweise, solange sie trocknete, in Unterhosen herum. Aber das waren dann alles Beobachtungen, die dann für die Psychiatrie von enormer Bedeutung waren. Es gibt in dem Gutachten von Dr. Leipziger gibt es dann auch so Feststellungen wie: Mollat sitzt im Tagsaal und unterhält sich mit den anderen Insassen. Bemerkenswert. Oder eine Beobachtung, die auch in dem Gutachten wiedergegeben wird, ist die: Mollat sitzt jetzt auf seiner Zelle, trinkt Tee und isst Graubrot. Das waren also die Anknüpfungstatsachen für die spätere psychiatrische Begutachtung, wobei Dr. Leipziger sich nicht so genau festlegen wollte, denn er sprach davon, dass möglicherweise eine Schizophrenie vorliegt. Dafür spreche möglicherweise ein pathologisches Stimmenhören. Das pathologische Stimmenhören, das sah er darin, dass Mollat bei dem Aufnahmearzt, der ihn gefragt hat, hören Sie Stimmen? Hat Mollat da sich lustig gemacht über diese Bemerkung, hat dann gesagt, ja, ja, er höre regelmäßig eine Stimme und ich sage ihm, er sei ein guter Kerl. Also das, die Stimme des Gewissens wurde dann zu pathologischem Stimmenhören und so kam dann die Begutachtung zustande. Aber ich jetzt mich völlig verlaufe, um zurückzukommen zum Oberlandesgericht München. Das Oberlandesgericht München hatte sich halt in der Tat mit der Frage zu befassen, wie kommt es dazu, dass ein Amtsrichter, der hier die vorläufige Unterbringung anordnet, diese anordnet, obwohl er genau weiß, dass das Bundesverfassungsgericht die Unterbringung gar nicht mehr zulässt, wenn der Betroffene nicht kooperiert. Er hat offenbar die Entscheidung gar nicht gelesen und das trug ich auch vor und habe gesagt, die Entscheidung sei überall veröffentlicht worden und in Fachzeitschriften, juristischen Fachzeitschriften, und als mit der Unterbringung befasste Richter, regelmäßig befasste Richter, hätte er eigentlich diese Entscheidung kennen müssen. Das Bundesverfassungsgericht macht nur eine Ausnahme, dass die Unterbringung selbst bei mangelnder Kooperation dann möglich ist, wenn ein klares Untersuchungskonzept der Unterbringung zugrunde liegt. Das war hier aber nicht der Fall. Also das Oberlandesgericht musste den gordischen Knoten durchschlagen und konzedieren, dass möglicherweise der Amtsrichter diese Entscheidung nicht gekannt hat. Aber die Beweislast lag bei mir und ich hätte beweisen müssen, dass der Amtsrichter die Entscheidung unseres höchsten Gerichtes nicht kennt. Ja, und das war dann der Tenor, weil ich das nicht bewiesen hatte, sondern nur darauf verweisen konnte, die Entscheidung sei ja veröffentlicht worden und jeder, als Erfahrungssatz, jeder Richter müsse das doch lesen, er muss sich ja fortbilden, das reichte dem Oberlandesgericht München nicht. Ich habe dann die Entscheidung eingesandt an eine Fachzeitschrift, Strafverteidiger Forum. Da wird der Entscheidungsteil durch Michael Rosenthal betreut. Das ist ein Kollege aus Karlsruhe, der immer sehr viel Humor hat. Der hat dann diese Entscheidung mit Stichwörtern versehen. Juristen lesen ja nicht gerne längere Texte und dann sind Stichwörter immer ganz richtig. Und da stand das Stichwort: Rechtskenntnis bei einem bayerischen Amtsrichter nicht vorauszusetzen. Und das als Resümee des immer höchsten Gerichts in der bayerischen Landeshauptstadt. Okay. Ich schließe jetzt nochmal ein kleines Kapitel an, hier aus meinem Buch, und dann machen wir erstmal Schluss. Das dauert jetzt nochmal 8 Minuten. Einige Schlussbemerkungen zur forensischen Psychiatrie. Der Fall des Gustl Mollert sei eine Lackmusprobe. Ich glaube, das hatte ich eben schon. Für die forensische Psychiatrie heißt es in der Presseinformation Nummer 19 der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Also seit 150 Jahren versuchen die herauszufinden, worauf psychische Krankheiten beruhen. Sie haben das bisher noch nicht geschafft. Also sie sind immer noch auf der Spurensuche. Aber nichtsdestotrotz, sie machen halt Kongresse für 600.000 Euro. Die Branche zeigt sich beunruhigt, wurde jedoch durch den unbeugsamen Franken in nie gekannter Weise ein Spiegel vorgehalten, den man für das hässliche Bild, das er nun zurückwirft, nicht verantwortlich machen kann. Nun üben sich die Wortführer der Profession in Schadensbegrenzung, wie aus der genannten Pressemitteilung unschwer erkennbar hervorgeht. Bundesweite Reform des Maßregelrechts konsequent vorantreiben, so lautet die Kernforderung der Psychobranche. Und worin diese Reform bestehen soll, daran lässt sich keinen Zweifel. Die DGPPN sehe dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die Qualifizierung forensischer Gutachter. Weiter heißt es, dringender Reformbedarf besteht im Maßregelvollzug, vor allem auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Qualitätssicherung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung psychisch kranker Straftäter. Zitat Ende. Die Stoßrichtung ist eindeutig. Nach Auffassung der maßgeblichen Fachgesellschaft lassen sich die Unsäglichkeiten nur durch den weiteren Ausbau eben jener Mechanismen lösen, die sie verursacht haben. Hätte eine schon frühere Umsetzung dieser Vorschläge die Situation Gustl Mollerts grundlegend verändert? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, die Empfehlungen der DGPPN einzeln unter die Lupe zu nehmen. Entschuldigung nochmal. Ja. Was also hätte eine bessere Qualifizierung forensischer Gutachter im konkreten Fall bewirkt? Fakt ist, die für die Einweisung und Fortschreibung der Unterbringung Mollerts verantwortlichen Sachverständigen gelten im Rahmen der bescheidenen Ansprüche ihres Berufsstandes schon heute in keiner Weise als unterqualifiziert. Wie hätte sich ein Dr. Leipziger weiterbilden sollen, der bereits zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung immerhin Chefarzt der Klinik der forensischen Psychiatrie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth gewesen ist? Eine Funktion, die er bis heute ausübt. Auf welche Weise hätte ein Professor Kröber weitere Fleißkärtchen erlangen sollen, der bereits seit dem 1. März 1996 unter anderem als Universitätsprofessor für forensische Psychiatrie in Berlin tätig ist und so vielmehr seinerseits für die Fortbildung des Nachwuchses sorgt? Und was hätte ein Professor Pfefflin tun müssen, um den sich ja zahlreichen Zertifikaten, die er im Laufe seiner Tätigkeit als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nebst umfangreicher Forschungsarbeit erworben hat, noch die eine entscheidende Qualifikation hinzuzufügen, die Gustl Mollert aus seinem Elend herausgeholt hätte? Nun wäre es nicht ganz richtig zu behaupten, dass höhere Hürden in Sachen Qualifikation am Schicksal des Unglücklichen überhaupt nichts geändert hätten. Bedürfte es zusätzlicher Nachweise forensisch-psychiatrischer Ausbildungsgänge, wäre Mollert wohl niemals mit dem Allgemeinpsychiater Dr. Simmerl in Berührung gekommen. Das ist ein Psychiater, dem wir dieses Buch gewidmet haben. Genau dessen Gutachten aber hatte zumindest die Errichtung einer weiteren Betreuung verhindert und Mollert so wahrscheinlich langfristig vor einer ihn schwer schädigenden Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka gerettet. Kurz gesagt, die Erfahrungen aus diesem Fall lassen alles in allem nur den Schluss zu, dass die Gemeingefährlichkeit der forensischen Psychiatrie mit dem Grad der Qualifikation der Ausführenden sogar proportional ansteigt. Natürlich wäre es mehr als unfair, alle Verantwortung für den rechtlosen Zustand des aktuellen Maßregelvollzugs allein den forensischen Psychiatern anzulasten. Die Absteckung rechtlicher Rahmenbedingungen ist Sache der Politik und damit der gesamten Gesellschaft. Anschließend ist es Aufgabe der Justiz, bestehende Gesetze auch anzuwenden. Die nach dem Fall Mollat so zu beantwortenden Grundsatzfragen gehen jedoch viel tiefer. So heißt es in der bereits zitierten Mitteilung der DGPPN, verständnisheischend: Wurde die forensische Psychiatrie bislang in der öffentlichen Wahrnehmung eher dafür gescholten, psychisch kranke, gefährliche Straftäter zu früh und zu leichtfertig zu entlassen, geriet mit der Unterbringung des bis dahin strafrechtlich unbescholten Gustl Mollat die Kritik an allzu langen Verweildauern und möglicherweise missverstandenen Sicherungsauftrag in den Vordergrund. Zitat. Schuld an allem Elend sei vor allem das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft, ist nicht selten aus Kreisen der forensischen Psychiater zu vernehmen. Mit diesem Argument rechtfertigt die Branche nicht nur die eigene Existenz, sondern die haarsträubend hohe Quote fehlerhafter oder unnötig langer Unterbringung gleich mit. So zeigen sich auch an diesem Punkt die rabulistischen Fähigkeiten einer Profession, deren Wirken in letzter Konsequenz immer wieder bedeuten kann, dass Schwersttäter mit manipulativen Fähigkeiten frühzeitig als geheilt entlassen werden, während die Urheber kleinerer Delikte oder Opfer von Justizirrtümern und Rechtsbeugung sich für viele Jahre oder sogar lebenslang hinter den weißen Mauern wiederfinden. Anders als die Presseinformation der DGPPN dies suggerieren will, sind derartige Vorgänge kein Widerspruch. Sie sind vielmehr zwei untrennbare Seiten derselben hässlichen Medaille. Die Zustände im Maßregelvollzug reden eben gerade nicht dem verständlichen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung das Wort, sondern stellen im Gegenteil vielmehr selbst ein hohes Lebensrisiko für den Einzelnen dar, wie sich am Fall des Gustl Mollat gezeigt hat. Die forensische Psychiatrie wirbt mit einem Versprechen, das sie beim besten Willen nicht einlösen kann. Der Grund dafür liegt in der einfachen Tatsache, dass ihre Erkenntniswege den Ansprüchen an Beweiskraft nicht standhalten, die Juristen nun einmal an sie zu stellen haben. Auch eine noch so sorgfältige Qualifizierung der Mitarbeiter würde daran nichts ändern. Ich überschlage jetzt mal ein, zwei Seiten, weil ich wirklich jetzt ein bisschen die Zeit einhalten will. Ich befürchte, das ist jetzt ein Zitat von Gabriele Wolf, einer Staatsanwältin, die sich auch um die Aufklärungsfall des Mollat sehr verdient gemacht hat. Ich befürchte, dass diese Menschen nicht unter Realitätsverlust leiden. Sie reden und handeln aus jener Realität heraus, die jene Gutachten entstehen ließ. Schreibt dann auch Gabriele Wolf in ihrem immer lesenswerten Internetblog. Damit bringt sie die tiefste Ursache der Odyssee des Gustl Mollat auf den Punkt. Die grassierende geistige Verwahrlosung einer ganzen Gesellschaft, deren Neurowissenschaftler den freien Willen des Menschen bereits als Illusion enttarnt zu haben glauben. Die Neurowissenschaftler ist noch eine neue Garnitur von Kaffeesatzlesern neben den Psychiatern. Die grassierende geistige Verwahrlosung einer ganzen Gesellschaft, deren Neurowissenschaftler den freien Willen des Menschen bereits als Illusion enttarnt zu haben glauben und damit langfristig den Boden zur endgültigen Abschaffung der menschlichen Individualität und Schuldfähigkeit vorbereiten. Welchen ebenso gewalttätigen wie irrationalen Zugriff auf die Menschenseele dieses sich am Horizont abzeichnende neue Menschenbild der einst möglich machen wird, ist leicht absehbar. Nicht abzuschätzen ist jedoch, wie lange es anschließend dauern wird, bis aus diesem entgeistigen Klima wieder Menschenwesen mit ungebrochener schöpferischer Kraft hervorgehen und auch diese Illusion entzaubern werden. Und sie werden wohl schon in näherer Zukunft von heutigen Psychiatern als krankhaft eingestufte Eigenschaften wie Rigidität, Querulanz oder Übernachhaltigkeit höchste Bedeutung für die Freiheit der gesamten Menschheit gewinnen. Die Lektüre meiner überaus kritischen Anmerkung zur forensischen Psychiatrie möge den Leser nicht zu dem Missverständnis verleiten, hier solle das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und jedes ärztliche Bemühen im psychiatrischen Bereich verteufelt werden. Es gibt schwerste seelische Beeinträchtigungen und Krankheiten, bei denen Psychiater Hilfe leisten können. Nicht nur das Beispiel des Allgemeinpsychiaters Simmerl zeigt, dass es Mediziner gibt, deren lebendige Individualität in der Lage ist, sich der Mittel ihres Faches in einfühlsamer Weise und zum Wohle der Menschheit zu bedienen. Derart eigenständige Denker gibt es immer wieder, auch im Bereich der forensischen Psychiatrie. Erinnert sei an dieser Stelle an Willi Schumacher, einen der Nestoren der deutschen Gerichtspsychiatrie. Mit ihm hatte ich im Fall Weimar zu tun gehabt. Er setzte sich mit Vehemenz gegen die Verobjektivierung des Menschen zum Zwecke der Beobachtung ein. Seine Gutachten blieben unabhängig und entsprachen nicht immer den Erwartungen der Strafjustiz, so im Fall Weimar und auch im Flotex-Fall. Die vom Landgericht in Auftrag gegebene Zweitbegutachtung und Unterbringung des angeklagten Schmieder zur Beobachtung durch den Zweitgutachter war Auslöser für den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Oktober 2001, durch den die Anwendungsbreite des § 81 Strafprozessordnung massiv eingeschränkt wurde. Solche Ärzte sind zum Glück nicht einmal selten und zeigen hohes Engagement, wenn es darum geht, den Leidensdruck ihrer Patienten auf einvernehmlichen Wege zu vermindern. Ihrer täglichen Kreativität sollte unser aller Dank gelten. Ihre ethische Festigkeit allein schützt sie davor, die ihnen anvertrauten, nicht unerheblichen Machtmittel missbrauchen zu wollen. Damit erweist sich gerade eine Eigenschaft, die mit keinem Zertifikat der Welt erworben werden kann, als ihre wichtigste Qualifikation. Eine Feststellung, die im Übrigen auch für Juristen gilt. Das wär's dann.
Soweit Gerhard Strate am 10.10.2015 in Kassel bei der Jahrestagung des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener. Gerhard Strate hat das Buch geschrieben, Der Fall Mollert, vom Versagen der Justiz und Psychiatrie. Und erschienen ist dieses Buch bei Orell Füssli und kostet knapp 20 Euro. Neu und etwas gebraucht, sogar schon ein bisschen billiger. Ja, soweit dieses. Der Vortrag wird auch auf vielfalter.podspot.de zu hören sein. Dort auch der Vortrag von Herrn Lewe, den wir nächste Woche hören. Jetzt hören wir erstmal Compagnia Algazara aus Portugal mit Libere le Monde, befreit die Welt. Und danach gibt es noch einige Hinweise, Tipps beziehungsweise ja, legt euch einfach Stift und Papier bereit, falls ihr nach dieser nächsten Musik noch was mitschreiben möchtet. Partout le pas sans fait dans ses chantes pour que tout le jeu peut pas s'arrêter. La vie est blanche quand nous sommes là, rêve mon frère, l'attend pour toi. On nous voit en intention, libérer le monde de l'oppression. La la la, libérer le monde. La la la, libérer le monde. La la la, libérer le monde. La la la,
libérer le monde.
Mais juste un monde réalisé. À qui pense qu'il est le roi, pas besoin de personne comme ça. Si tu demandes la vérité, observe la vie, tu vas comprendre. L'amour est le roi, écoutez-moi. L'amour est le roi, et jamais toi. Aïe la la, libérez le monde. Aïe la la, libérez le monde. Aïe la la, libérez le monde. Aïe la la,
libérez le monde. We'll be right back.
Das waren Compagnia Algazara mit Libere Le Monde. Und ihr seid immer noch bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur, die Sendung vom 4. Donnerstag im Oktober 2015. Das ist der 22.10.2015 und Vielfalter könnt ihr immer am 4. und am letzten Donnerstag im Monat hören. Das heißt, nächste Woche gleich nochmal und zwar um 16 Uhr. Eine Wiederholungssendung könnt ihr hören am 1. Montag des Monats um 20 Uhr. Werden wir sehen, welche Sendung dann am 1. November Montag Zugehör kommt. Das ist dann der 2. November in den Herbstferien hierzulande. Genau, wer Kontakt aufnehmen möchte zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur, kann das tun per E-Mail. E-Mail-Adresse vielfalter@rdl.de, also wie Radio Dreieckland. Per Post Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Und wer seine Erfahrung mit Ausgrenzung, mit Psychiatrie oder Ähnlichem vielleicht auch hier in die Sendung mit einbringen möchte oder sich sonst wie beteiligen möchte, wer zum Beispiel auch GEMA-freie Musik hier beisteuern kann und will, der kann auch gerne anrufen und eine Nachricht hinterlassen unter 0761 384 8380. Auf eine Veranstaltung in Freiburg möchte ich hinweisen, und zwar am kommenden Mittwoch, den 27. Oktober um 18.30 Uhr im Club 55, also 6:30 Uhr, Mittwoch, 27. Oktober. Da lädt der AK NS Euthanasie und Ausgrenzung heute der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. ein, zu dem Film Lebenswert unerwünscht, ein Film von Guillaume Dreyfus. Lebensunwert unerwünscht stellt die rassenideologische Intention von Zwangssterilisation und Euthanasie dar. Die hochtraumatisierten Kinder der Ermordeten entgingen diesen nationalsozialistischen Verbrechen nur, weil sie zu jung waren oder in Kinderheimen und in Pflegeeinrichtungen bis zum Ende des Dritten Reiches überlebten. Beide Opfergruppen sind Verfolgte der rassistischen Politik des Nationalsozialismus. Guillaume Dreyfus befragte Mitglieder des Bundes der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten und hat mit seinem zeitgeschichtlichen Dokumentarfilm den Opfern eine Stimme gegeben. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft und der Arbeitskreis Euthanasie und Ausgrenzung heute freut sich, euch zu dem Film begrüßen zu dürfen. Genau. Nächste Woche, Mittwoch, 27.10.2015 um 18.30 Uhr. Ja, was gibt es noch? Zum Beispiel die Kontaktnummer, also für Erstkontakt und Beratung des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener, das ist die 0234 687 05552 und da ist jeweils am Montag und am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr jemand am Telefon. Also das ist Erstkontakt und Beratung 0234 687 05552. Also falls ihr jetzt nicht im Internet surft oder Kontakt aufnehmen möchtet zum Bundesverband Psychiatrieerfahrener, nochmal 0234 6870 5552. Nicht alles schlucken. Ein Film über Krisen und Psychopharmaka ist seit kurzem als DVD erhältlich. Nicht alles schlucken ist ein filmischer Trialog, kein Film über ein Trialogseminar, sondern Nicht alles schlucken holt ein Trialogforum ins Kino.
Und jeder, der da teilnehmen möchte oder mal wissen möchte, wie sowas sich anfühlt, was das bringen kann, was das überhaupt ist, der kann jetzt einfach in den Film gehen und einfach mal an einem Trialog selbst teilnehmen.
sagt Sebastian Winkels, der gemeinsam mit Jana Kalms und Piet Stolz diesen Film realisiert hat. Er als Co-Regisseur und Kameramann. Nicht alles schlucken, holt den Zuschauer in einen Raum, in einen Kreis, lässt ihn teilhaben an einem Trialog.
Eine Runde von 24 Menschen. Die beiden Kameras waren in der Mitte des Kreises. Das heißt, perspektivisch ist das Ganze auch so gelöst, dass man als Zuschauer relativ schnell den Eindruck hat, man ist einfach Teil dieser Runde. Man gehört einfach da rein, man hört zu, man ist ein stiller Teilnehmer dieser Runde. Und dabei hat man die Chance, seine eigenen Gedanken und Geschichten auch mit dem abzugleichen, was man hört. Das findet auch in einer großen Ruhe statt. Also Stille ist auch ein ganz wesentliches Element dieses Films. Und deswegen ist es für Menschen, die an dem Thema interessiert sind, weil sie vielleicht in dem Bereich arbeiten oder weil sie selbst Erfahrungen mit Medikamenten haben oder weil sie Angehörige sind von Menschen und denen mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen, ist das ein Film, in dem man für sich selber eine Art mutige Erweiterung erfahren kann. Einfach dadurch, dass man da ist und zuhört.
Wir befinden uns in einem Raum, einem urteilsfreien Raum, einem Raum, in dem nicht gewertet wird. Ein filmischer Trialog, das heißt, in dem Raum sitzen Angehörige, Professionelle und Psychiatrie bzw. Psychose erfahrene Menschen.
Die Erfahrenen, würde ich sagen, sind in einer leichten Überzahl. Aber wir haben versucht, es einigermaßen ausgewogen zu halten zwischen diesen drei Gruppen und ich denke, das ist uns auch so ziemlich gelungen.
Wenn man den Trialog in Realita erlebt, also hier in Freiburg oder auch in anderen Städten, hört man immer wieder, dass die Professionellen dort in der Regel eigentlich unterrepräsentiert sind. Die trauen sich meistens nicht hin.
Ja, da ist wohl was dran. Es ist auch schwierig gewesen für unseren Film, die Gruppe der Professionellen zu besetzen. Also wie gesagt, Piet und Jana haben diesen Teil der Aufgabe übernommen. Ich war eher in der filmischen Umsetzung mit Kamera und Schnitt und Dramaturgie beteiligt. Aber ich weiß aus ihren Erzählungen, wie schwer das gewesen ist, Ärzte und Pfleger zu finden, die an diesem Kreis teilnehmen. Das war auf jeden Fall das Schwierigste.
Ein Raum, 24 Personen, keine Musik, hin und wieder auch Personen einzeln in diesem Raum, Menschen, die sprechen, Menschen, die auch zwischendurch schweigen. An keiner Stelle des Films kommt Langeweile auf.
Es ist nicht langweilig, wenn wir uns beteiligen können. Wenn Menschen wirklich ohne Fassade von sich selber sprechen können und wenn es um nichts anderes, scheinbar Wichtigeres, Vorgeschobenes geht, sondern so um das pure eigene Erleben einer ganz zwiespältigen Situation, dann ist das für uns spannend, egal aus welcher Perspektive wir darauf schauen und zuhören. Und das wird immer wieder unterschätzt. Wir hatten Schwierigkeiten, diesen Film zu finanzieren und Sender und Filmförderungsinstitutionen haben da nicht mitgemacht, weil dieses Vorurteil dann kommt, so wie Sie es gerade formuliert haben. Dass, warum wird denn das nicht langweilig? Das ist höchst spannend. Wir erleben das nur viel zu selten. Es ist sehr weit weg von dem dokumentarischen Format, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Also diese ganze Infotainment-Geschichte, wo man was lernen soll, wo man Fakten erfährt, wo die Filmemacher sozusagen in die Wüste geschickt werden und da jeden Stein analysieren, dann kommen sie wieder und präsentieren dir ein Bild. Und so funktioniert der Film überhaupt nicht. Wir beschreiten hier eher zusammen Neuland und wir nehmen den Zuschauer von Anfang an mit und er darf sich selber ein Bild machen. Und sobald es um uns selber geht beim Erleben, sind wir gespannt bis in die letzte Faser. Und so ist das bei dem Film auch. Wir haben den Film mit 600 Leuten schon geschaut in einem Kino und da können Sie eine Stecknadel fallen lassen hören. Das ist eine äußerst intime und angespannte und aufmerksame, schöne, kollektive Erfahrung.
Ich finde es auch sehr gelungen, wie der Trialog dargestellt wird, nämlich wirklich als ein wertfreier Raum. Man sieht, wie die Menschen zuhören, wie sie nicht kommentieren, was der andere sagt, wie die Sachen stehen lassen können, wie die Menschen immer von sich sprechen, also ergänzen dann einen Bericht des
anderen Psychiatrieerfahrenen mit ihren Erfahrungen, aber sie kommentieren nicht, sie werten nicht. Ein herrschaftsfreier Diskurs, kann man sagen.
Ja, genau. Und was das mit einem macht, das kann man auch gar nicht so leicht in Worte fassen. Das, für mich, ich erlebe es so, als wenn man durch einen Skulpturengarten läuft. Und man, es hat einen sehr, sehr porträthaften Charakter. Man hat die Möglichkeit, wenn man das selber möchte, den Leuten ganz nahe zu kommen, die davon sich erzählen. Und dabei wird automatisch die eigene Sicht und das eigene Erleben immer wieder auch hinterfragt oder angereichert. Es fallen so Bedeutungsebenen ineinander und das kann sehr wertvoll sein. Und das wird uns auch von den Menschen nach dem Film in den Publikumsgesprächen oft gesagt, dass zum Beispiel jemand sagt, mir hat das so viel bedeutet, dass der Arzt oder die Ärztin dieses oder jenes in dem Film gesagt hat. Ich hätte mir so gewünscht, dass mein Arzt mir so etwas mal gesagt hätte. Also diese Stellvertreterposition, darum geht es ja auch im Psychoseseminar oder im Trialogforum, dass wir füreinander einstehen als Stellvertreter. Ja? Vielleicht ein Angehöriger für eine Tochter eine stellvertretende Mutter sein kann. Und Dinge dort ausgetauscht werden können, die sehr, sehr wertvoll sind und vieles in Gang bringen. Nicht nur Denkprozesse, auch Blockaden lösen und wirklich zutiefst Mut machen können. Und das ist vielleicht auch die einzige politische Aussage dieses Films, dass wir uns für diese Form der Auseinandersetzung in einem wertfreien Raum, in einem Trialogforum stark machen und das deswegen einfach mal anbieten, in diesem Kinoformat an einem Trialog teilzunehmen.
Herzlichen Dank an Sebastian Winkels, Co-Regisseur, Kameramann, Montage. Nicht alles schlucken, ein Film über Krisen und Psychopharmaka. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Nicht alles schlucken, jetzt als Doppel-DVD erhältlich, zu beziehen über den Psychiatrie-Verlag. Nicht alles schlucken von Piet Stolz, Jana Kalms und Sebastian Winkels, ein filmischer Trialog. Und ja, die Doppel-DVD enthält einmal den Kinofilm und zum Zweiten noch diverse Lernsequenzen oder Sequenzen, die während der Dreharbeiten entstanden sind, die eine gute Ergänzung zu dem Kinofilm bieten. Das war Vielfalter Magazin für Inklusion, Magazin gegen Monokultur, Magazin für echte Alternativen in Gesellschaft und Psychiatrie, beziehungsweise Alternativen zur Psychiatrie. Am Mikrofon war Mirko Brahms. Nächste Woche ist Donnerstag, der 28. Oktober, der letzte Donnerstag im Monat, wieder um 16 Uhr hier auf Radio Dreieckland, www.rdl.de oder 102,3 MHz hier in Freiburg. Euch noch eine krisenfreie Zeit und einen guten Empfang. Bis nächste Woche.